Hallo und willkommen zu einer neuen Runde, in der wir uns gemeinsam Material vornehmen. Heute haben wir etwas Spezielles für Sie ausgegraben, einen Blogbeitrag von der Integrationsblogger. Der Artikel ist zwar schon etwas älter, vom 16. September 2013, aber der Titel allein lässt aufhorchen. Idioten, besinnt euch eurer Wurzeln.
Das klingt ja schon mal konfrontativ.
Ja, und dahinter verbirgt sich laut diesem Blog ein ziemlich heftiger Briefwechsel. Angeblich hat die NPD damals ein Schreiben an Politiker mit Migrationshintergrund geschickt.
Okay.
Und darauf gab es dann eine, nicht minder scharfe Antwort. Unsere Aufgabe heute. Wir schauen uns diesen Austausch mal ganz genau an.
Mhm.
Nicht nur, was da drin steht, sondern vor allem, wie es gesagt wird. Welche rhetorischen Tricks kommen zum Einsatz? Und was sagt uns das über die Stimmung, also die Debatten rund um Integration und Zugehörigkeit in Deutschland im Jahr 2013?
Spannend, da bin ich gespannt, was da rhetorisch passiert.
Packen wir es an. Fangen wir mit dem ersten Schreiben an, das im Blog der NPD zugeschrieben wird. Überschrift: Heimwandern statt Einwandern.
Puh.
Und die Anrede: Direkt und unverblümt. Hallo Migrant. Das setzt ja schon mal einen Ton, oder?
Definitiv. Keine Umschweife, direkt ins Gesicht.
Die Argumentation versucht dann, ganz gelehrter herzukommen, stützt sich stark auf die Wortherkunft. Es wird erklärt, Migrant komme vom lateinischen migrare und das bedeute wandern.
Okay, Etymologie als Argumentationsbasis, kennt man ja.
Und dann, zack, kommt die große Keule. Es sei eine Parallele zum Untergang des Römischen Reiches. Angeblich sei Rom an zu vielen Migranten und Parallelgesellschaften zugrunde gegangen.
Ha, der Klassiker. Absolut gewagt und historisch natürlich extrem vereinfachend, wenn nicht sogar falsch. Aber darum geht es hier ja offensichtlich nicht.
Sondern?
Rhetorisch ist das ein klassischer Schachzug. Man konstruiert eine historische Schreckensvision, um aktuelle Ängste zu schüren oder, zu bedienen. Rom als Minitekel, das ist ein bekanntes Motiv in solchen Narrativen.
Auch wenn die seriöse Forschung das ganz anders sieht.
Genau. Die Komplexität des Römischen Reichs und seiner Transformation über Jahrhunderte wird hier halt auf eine einzige angebliche Ursache reduziert. Sehr plakativ.
Okay. Und dann wird es bei der Wortdeutung von migrare noch interessanter. Fast schon spitzfindig. Da werden weitere Bedeutungen aufgelistet. Auswandern, transportieren und übersiedeln.
Mhm.
Und jetzt kommt der Clou. Es wird angedeutet, dass politische Einflussnahme von Migranten auf Deutsche rechtlich heikel sein könnte.
Ach.
Die Begründung klingt ziemlich verschwurbelt. Es sei verboten, den physischen und psychischen Zustand einer ethnischen Gruppe zu manipulieren. Das klingt fast wie eine verklausulierte Drohung, oder?
Das ist es mit ziemlicher Sicherheit. Diese Formulierung ist extrem vage, aber die Stoßrichtung ist klar. Politische Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund wird als illegitime, ja sogar schädliche Manipulation dargestellt.
Und diese selektive Auflistung der Bedeutungen von migräre, ist das Zufall?
Sicher nicht. Man pickt sich gezielt die Übersetzungen heraus, die in die eigene Argumentation passen. Wandern klingt neutral. Auswandern und übersiedeln weisen schon in die gewünschte Richtung.
Und transportieren?
Ja, und dann erwähnt man transportieren, ein Wort, das im deutschen Kontext natürlich sofort schreckliche historische Assoziationen weckt, gerade im Zusammenhang mit Menschengruppen. Das ist perfide.
Wird das denn direkt gefordert?
Nein, dieses Wort wird dann vordergründig abgelehnt. Man bevorzuge ja die Übersiedelung durch Auswanderung. Aber allein die Nennung setzt einen bestimmten Rahmen, schwingt als Drohkulisse mit.
Verstehe. Man deutet etwas an, um es dann scheinbar zurückzunehmen, aber die Wirkung ist erzielt.
Genau das ist die Technik. Ziemlich perfide, wie gesagt.
Und die patente Lösung, die dann vorgeschlagen wird, ist eben diese Auswanderung.
Richtig.
Man sagt explizit, man wolle die Übersiedelung durch Auswanderung und keinen Transport. Sogar an die etablierten Politiker, die ja vielleicht gar nicht zur direkten Zielgruppe gehören, wird gedacht.
Wie das?
Wenn die Adressaten des Briefes auswandern, könnten diese Politiker ihren Amtseid erfüllen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Ziemlich zynisch.
Absolut zynisch. Die Kernaussage ist ja brutal simpel. Leute, ihr gehört nicht hierher. Ihr schadet uns angeblich, also haut ab.
Und die ganze Argumentation drumherum.
Die ganze pseudogelehrte Herleitung über Migrare und Rum dient nur dazu, dieser Forderung einen Anstrich von Logik oder sogar historischer Notwendigkeit zu geben. Und der Verweis auf den Amtseid versucht, das Ganze in einen Rahmen von Staatsräson zu pressen.
Als wäre Ausgrenzung eine patriotische Pflicht.
Sozusagen. Es ist eine sehr direkte, aggressive Form der politischen Kommunikation, die auf Einschüchterung und Delegitimierung zielt.
Puh, harter Tobak. Okay, dann schauen wir mal auf die Antwort, die der Blogbeitrag ebenfalls dokumentiert.
Bin gespannt.
Die soll von einem besorgten Deutsch-Türken stammen und trägt den Titel »Heraushalten statt dummes Zeug labern«.
Aha, auch nicht gerade zimperlich.
Und die Anrede, spiegelbildlich zum ersten Brief. Hallo Idiot.
Okay, das ist mal eine Ansage.
Man merkt sofort, hier weht ein anderer Wind. Aber die Direktheit wird gekontert.
Genau, das ist das Erste, was auffällt. Die Konfrontation wird angenommen, und zwar mit ähnlichen Mitteln. Direkte Anrede, provokanter Titel, das deutet schon auf die Strategie hin.
Und die ist?
Was meinen Sie?
Im Grunde rhetorisches Judo. Man nutzt die Energie und die Methoden des Angreifers und kehrt sie gegen ihn selbst. Auch hier wird der zentrale Begriff, diesmal Idiot, etymologisch seziert.
Wirklich? Wie?
Es wird auf das griechische Idiotes zurückgegriffen. Und dann kommt wieder ein historischer Bogen. Die Griechen, so heißt es im Antwortschreiben, hätten die Demokratie quasi als Gegenmittel erfunden, weil zu viele Idioten an die Macht strebten und idiotische Gesellschaften schufen. Eine ziemlich pointierte Retourkutsche. Das ist wirklich eine fast perfekte Spiegelung der Argumentation.
Absolut.
Und die Bedeutung von Idiotis wird dann auch noch genauer erklärt.
Ja, ursprünglich Privatperson, aber eben auch jemand, der sich aus öffentlichen politischen Angelegenheiten heraushielt.
Und jetzt kommt wieder, gespiegelt zum ersten Brief, die Andeutung rechtlicher Konsequenzen.
Richtig, die Einflussnahme des Idioten, also des ursprünglichen Briefeschreibers, dem die NPD zugerechnet wird, auf das friedliche Zusammenleben der Menschen könnte verfassungsrechtlich bedenklich sein.
Aber anders begründet als im ersten Brief, oder?
Ja, und das ist ein entscheidender Unterschied. Hier wird nicht irgendein vager Zustand einer ethnischen Gruppe bemüht, sondern ganz konkret auf Artikel 1 des Grundgesetzes verwiesen, die unantastbare Menschenwürde.
Das ist natürlich ein anderes Kaliber.
Absolut. Das ist ein viel stärkerer, normativer Rahmen. Während das erste Schreiben versucht, mit einem nebulösen Begriff von ethnischer Gruppe zu operieren, bezieht sich die Antwort auf das Fundament unserer Rechtsordnung.
Und auch hier gibt es natürlich eine patente Lösung, die sich wieder aus der Wortherkunft ableitet.
Klar, konsequent gespiegelt.
Der Idiot soll sich eben aus öffentlichen Angelegenheiten heraushalten, die Heraushaltung.
Mhm.
Wieder mit der Betonung, dass niemand benachteiligt werden soll, man bevorzuge die Heraushaltung aus eigener Überzeugung. Diese Heraushaltung, so die Logik, würde denen helfen, die sich wirklich für Deutschlands Zukunft einsetzen. Es ist faszinierend, wie präzise die Struktur kopiert und umgedreht wird.
Absolut, es ist ein rhetorisches Meisterstückchen in seiner Konsequenz. Der Aufforderung zur Auswanderung wird die Aufforderung zur Heraushaltung entgegengesetzt.
Und dem Vorwurf der Schädigung des deutschen Volkes
wird der Verweis auf das Grundgesetz und die Menschenwürde entgegengehalten. Es ist eine direkte Zurückweisung auf allen Ebenen, unter Verwendung der gleichen formalen Waffen, Etymologie und historischer Bezug, aber mit fundamental anderem Inhalt und Bezugsrahmen.
Unterschrieben ist der Brief dann mit »Ein verantwortungsvoller und besorgter türkischer Deutscher«. Diese Klammer um türkischer ist ja auch ein interessantes Detail, nicht wahr?
Oh ja, das ist subtil, aber bedeutsam.
Was sagt uns das?
Es signalisiert, die Herkunft ist ein Teil meiner Identität, aber sie ist nicht das Definierende. Das Deutschsein steht ohne Klammer. Es ist die primäre Selbstbezeichnung in diesem Kontext. Gleichzeitig wird die türkische Herkunft nicht verleugnet, sondern als zusätzliche Information in Klammern gesetzt.
Vielleicht auch, um die Absurdität der ethnischen Zuschreibungen im ersten Brief zu unterstreichen.
Das kann gut sein. Es ist eine bewusste Positionierung als Deutscher mit türkischen Wurzeln, der sich verantwortlich für das Land fühlt.
Und dann kommt ja noch das Postskriptum. Das ist fast der Höhepunkt.
Erzählen Sie.
Der Verfasser schreibt, er habe einige gravierende Fehler, Orthographie und Grammatik, im ursprünglichen NPD-Brief korrigiert und betont, wie wichtig es sei, die schöne deutsche Sprache zu bewahren.
Wow.
Und er schließt mit der Frage, Denn wenn wir sie nicht schützen, wer dann? Das ist schon stark.
Das ist mehr als stark, das ist brillant in seiner Vielschichtigkeit. Es ist ja nicht nur Häme oder Pedanterie, Fehler zu korrigieren. Es ist eine zutiefst symbolische Handlung.
Inwiefern?
Derjenige, der gerade noch aufgrund seiner Herkunft aufgefordert wurde, das Land zu verlassen, positioniert sich hier als derjenige, der die deutsche Sprache, ein zentrales Element nationaler Identität, pflegt und verteidigt.
Und zwar besser als die Absender des ersten Briefes.
Genau das. Er reklamiert die Deutungshoheit über die Sprache und damit auch über einen Teil der Kultur für sich als verantwortungsvoller türkischer Deutscher.
Er dreht den Spieß also komplett um.
Absolut. Er sagt, nicht ihr seid die Hüter der deutschen Kultur und Sprache, sondern vielleicht eher Leute wie ich. Das ist die ultimative Antwort auf die Ausgrenzungslogik des ersten Schreibens.
Es stellt implizit die Frage, wer definiert eigentlich, was oder wer deutsch ist?
Richtig. Und wer hat das Recht, anderen ihre Zugehörigkeit oder ihre Sprachkompetenz abzusprechen? Dieses Postskriptum ist eine sehr elegante und wirkungsvolle Art, diese Fragen aufzuwerfen und für sich zu beantworten.
Okay, dieser Briefwechsel an sich ist schon faszinierend. Aber der Blogbeitrag, aus dem das alles stammt, liefert ja noch ein bisschen mehr Kontext. Quasi einen Rahmen.
Ja, der Blogger versucht, diesen Schlagabtausch in einen größeren Zusammenhang zu stellen, so wie er ihn 2013 wohl wahrgenommen hat.
Was erfahren wir da noch?
Er erwähnt zum Beispiel, dass die politische Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund damals zugenommen habe. Als Beleg nennt er ein Projekt namens ENDAX.
ENDAX.
Ja, das hat offenbar Wahl- und Meinungsforschung speziell in dieser Bevölkerungsgruppe betrieben.
Also die Botschaft des Bloggers ist quasi, seht her, dieser Briefwechsel ist nicht nur ein isolierter Vorfall, sondern er findet statt vor dem Hintergrund einer sich verändernden Gesellschaft, wo Migranten und ihre Nachkommen politisch aktiver werden.
Genau das scheint die Intention zu sein. Der Blogger will damit wohl unterstreichen, dass die im NPD-Schreiben formulierte Ausgrenzungsforderung auch eine Reaktion auf diese wachsende Partizipation sein könnte.
Macht Sinn.
Und er untermauert diesen Kontext noch durch Zitate von Politikern verschiedener Parteien, die er offenbar für relevant hält.
Welche Zitate sind das denn?
Da wird zum Beispiel Sebastian Ederti von der SPD zitiert mit dem Satz, rassistisches Denken ist nicht auf die NPD beschränkt.
Okay, das weitet den Blick natürlich.
Dann Marco Buschmann von der FDP mit einem Plädoyer für Vielfalt. Vielfalt macht Gesellschaften lebenswert und erfolgreich. Ein ganz anderer Ton.
Mhm.
Und schließlich wird noch Haluk Yildiz von der BIG-Partei genannt, der damals wohl Kritik an Politikern wie dem damaligen Innenminister Friedrich und Bundespräsident Gauck geübt hat.
Wichtig ist hierbei aber, das sind Zitate, die der Blogger ausgewählt hat, um den Briefwechsel einzuraumen, richtig? Die sind nicht Teil der Briefe selbst.
Ganz genau, das ist wichtig zu betonen. Diese Auswahl ist natürlich auch eine redaktionelle Entscheidung des Bloggers.
Und was bezweckt er damit?
Er setzt den Briefwechsel damit in einen Kontext von Debatten über Rassismus, auch jenseits der extremen Ränder, über den positiven Wert von Vielfalt und auch über Kritik an der damaligen Regierungspolitik oder zumindest an Äußerungen von Spitzenpolitikern.
Der Blogger nutzt den Briefwechsel also als Zuspitzung.
Ja, und vielleicht auch als Symptom für diese breiteren gesellschaftlichen Auseinandersetzungen im Deutschland des Jahres 2013.
Das macht Sinn. Es zeigt, dass solche rhetorischen Gefechte selten im luftleeren Raum stattfinden. Aber was bedeutet das jetzt alles für Sie als Hörer? Was ist der Kern, den man daraus mitnehmen kann?
Ich denke, das Faszinierende an diesem Austausch, so wie er uns im Blog präsentiert wird, ist, wie er exemplarisch vorführt, wie Sprache, wie Geschichte oder das, was man dafür ausgibt, wie sogar Grammatik und Wortherkunft zu Werkzeugen werden können.
Zu Waffen fast schon.
Ja, fast zu Waffen in politischen Kämpfen. Kämpfe um Zugehörigkeit, um Identität, darum, wer eigentlich bestimmen darf, wer dazugehört und wer nicht.
Ein Lehrstück, wie Rhetorik eingesetzt wird.
Genau. Es ist ein Lehrstück darin, wie versucht wird, durch Rhetorik Realitäten zu schaffen und andere auszugrenzen und wie darauf ebenso rhetorisch gekontert werden kann.
Es zeigt auch, wie wichtig es ist, genau hinzuhören und hinzusehen, wie argumentiert wird, nicht nur was gesagt wird, oder?
Unbedingt.
Diese ganze Sache mit Migrare und Idiotes, das ist ja auf den ersten Blick vielleicht nur eine sprachliche Spielerei, Aber dahinter steckt eine klare politische Absicht.
Absolut. Es schärft den Blick dafür, Argumentationsmuster zu erkennen. Wenn jemand mit vermeintlich neutralen Wortherleitungen oder stark vereinfachten historischen Vergleichen kommt, sollte man immer fragen, warum wird genau dieses Beispiel gewählt?
Und was wird weggelassen?
Richtig. Welche anderen Deutungen oder historischen Fakten werden vielleicht weggelassen? Dient die Etymologie wirklich der Klärung oder eher der Verschleierung und Manipulation? Dieses Beispiel von 2013 ist da wirklich sehr lehrreich.
Fassen wir also noch einmal kurz zusammen, was wir heute betrachtet haben. Im Kern stand ein Blogbeitrag von 2013, der einen bemerkenswerten rhetorischen Schlagabtausch dokumentiert.
Mhm.
Auf der einen Seite ein Schreiben, das der NPD zugeschrieben wird und das mit selektiver Etymologie, Migrare, und einer, naja, zweifelhaften historischen Analogie, Rom, die Auswanderung von Migranten fordert.
Und auf der anderen Seite?
Die scharfe Replik eines besorgten Deutschtürken. Diese Antwort spiegelt genau diese rhetorischen Mittel, Herleitung von Idiot, Bezug zur Demokratie, um stattdessen zur Heraushaltung aus der Politik aufzufordern.
Und stützt sich dabei aber auf das Grundgesetz.
Genau, auf das Grundgesetz und die Menschenwürde. Und setzt mit dem Postskriptum zur Verteidigung der deutschen Sprache noch einen drauf. Ein echtes Wortgefecht. Und dieser Austausch wurde vom Blogger in einen Kontext gestellt, der auf zunehmende politische Partizipation von Migranten und Debatten über Rassismus und Vielfalt im Jahr 2013 verweist.
Korrekt. Und wenn wir jetzt aus heutiger Sicht, also über ein Jahrzehnt später, auf diesen dokumentierten Austausch von 2013 blicken, drängt sich natürlich eine Frage auf.
Und die wäre?
Eine Frage, über die Sie vielleicht noch ein wenig nachdenken möchten. Wie haben sich diese Auseinandersetzungen seither entwickelt?
Was meinen Sie genau? Also, wie die Debatten heute laufen?
Naja, die Themen Migration, Integration, Identität, Rassismus, der politische Diskurs darüber. Das ist ja alles nicht verschwunden, im Gegenteil vielleicht. Aber wie wird heute darüber gesprochen?
Sind die Muster noch die gleichen?
Argumentationsmuster vielleicht ähnlich geblieben, nur in neuem Gewand. Oder haben sich die Rhetoriken, die Kampfbegriffe, die historischen Bezüge verschoben? Sind die Debatten vielleicht noch polarisierter geworden oder gibt es auch neue Ansätze?
Das ist eine gute Frage.
Ja, zu beobachten, wie sich solche Diskurse über die Zeit verändern oder auch verhärten. Das könnte eine spannende Weiterführung dieser heutigen Betrachtung sein. Etwas zum Nachdenken für Sie.
Ein guter Punkt zum Weiterdenken. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Analyse. Vielen Dank, dass Sie uns wieder auf dieser Erkundung begleitet haben.